Guten Abend. Es ist der 22. August und damit Zeit für das Penta-Radio. Und weil wir hier das Studio live übernehmen, muss ich erstmal kurz reinfinden. Aber es sieht erstmal ganz okay aus. Genau. Bei mir im Studio begrüße ich
den Moll.
Genau, und hier ist noch der Simon und alle anderen haben uns verlassen. Ja, also die machen entweder so komische Dinge wie Urlaub oder sie waren auf Hackercamps, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, und sind jetzt unpässlich. Na, sowas.
Das passiert doch eigentlich immer nach solchen Hackerveranstaltungen, oder?
Ja, das kann schon sein, aber trotzdem finde ich, das sollte ausreichend angeprangert werden. Ja, das benehmt euch mal ein bisschen
dort. Also holt euch bitte immer eure Grippeimpfung, bevor ihr auf Hackercamps fahrt.
Naja gut, das hilft jetzt im Sommer wenig, aber aber für den Kongress könnt ihr da schon mal üben. Genau. Und bevor wir zu viel Quatsch erzählen, denke ich, fangen wir mal mit den News an.
Nein, wir haben noch das Wichtigste vergessen.
Was?
Wir müssen noch den Pegelstand des Tisches anzeigen.
Genau. Der Pegelstand des Tisches ist 75,9, habe ich gehört.
75,9 für alle, die das wissen wollen. Also die Elbe ist noch nicht leer, aber der Tisch, der ist 75,9 Zentimeter hoch.
Ich glaube, dann ist der sogar höher als der Pegel der Elbe zuletzt.
Das aber könnte sein.
Genau. Dann probiere ich es nochmal mit der goldenen Moderationsbrücke und sage, es ist Zeit vergangen, da haben doch wohl News stattgefunden. Und die erste News, die wir euch mitgebracht haben, die ist eigentlich auch wieder so ein Sprung in die Vergangenheit, wahrscheinlich die frühen, mittleren 2000er, vermute ich.
Die Älteren unter euch können sich erinnern. Damals genau, gab es sowas wie Internet Explorer.
Genau, da gab es Internet Explorer und dann gab es da revolutionär ein Verfahren gegen Microsoft, weil sie da mit ihrem Windows immer diesen Internet Explorer mitgeliefert haben und es dadurch Leuten erschwert haben, alternative Browser zu benutzen. Und jetzt ist sowas Ähnliches im Gange, denn die EU-Kommission hat jetzt wieder ein Kartellverfahren gegen Microsoft eröffnet. Und zwar diesmal wegen des Bundlens von Windows und Microsoft Teams.
Nein, ich glaube, es geht eher um Office und Microsoft Teams. Genau, darum geht's.
Office?
Ja, wenn ich den Link hier durchlese, okay. Es geht um Office. Das ist auch so ein Punkt, wo ich kurz einlinken würde, weil ich glaube, es ist zwar schon ein Problem vielleicht, aber ich glaube, es ist nicht mehr so ein großes Problem wie damals beim Internet Explorer, weil wir haben ja schon auch Ausweichlösungen, ich sage bloß LibreOffice, OpenOffice, WPS Office und ich glaube, es gab auch noch so eine 360er-Version. Also die beiden letzten sind chinesisch, die kennen die meisten Leute nicht. Allerdings auch nutzbare Lösungen. Ich finde es jetzt eigentlich nicht schlimm, dass die sagen, wir bieten so eine All-in-One-Lösung an, wo der Kunde alles Mögliche mit dabei hat. Man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass die natürlich eine marktbeherrschende Stellung mit ihrem Office haben und dadurch natürlich dann wieder es den Leuten zu einfach machen, da nicht zu wechseln. Andersrum, wie gesagt, so problematisch wie bei Internet Explorer, wo sie irgendwie ein paar 90% hatten, ist es nicht, denke ich mal.
Okay, wobei
Und es ist auch von der Integration her doch schon schön, dass Teams, wenn dann die Sachen, die ich aufnehme, dann direkt auch gleich in meinem Office-Dokument drin sind. Das, denke ich mal, ist mit anderen Lösungen gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also da müssten sie dann APIs oder sowas zur Verfügung stellen. Aber wir werden sehen, was rauskommt und wir werden euch am Laufen halten.
Aber was ist da jetzt überhaupt die Idee? Mein Chat landet sofort in einem Word-Dokument oder wie?
Naja, man kann halt auch Audioschnipsel machen. Man kann diese ganzen Screenshots machen von Präsentationen. Das kann man dann halt gleich live reinhauen. Man kann das Ganze auch in sein, wie hieß doch von Active Directory, SharePoint, in sein SharePoint reinwerfen. Das ist natürlich jetzt bei so einer Sache wie Jitsi oder wie BigBlueButton oder wie Teams oder
Zoom. Teams kriegen,
genau, wie gerade. Bei Zoom. Bei Zoom ist das wahrscheinlich schon am besten gelöst, weil dort, spricht eher solche Firmen an, aber gerade bei diesen Open Source Lösungen wie Jitsi oder sowas, ist das halt nicht so einfach, das dann gleich mit reinzuhauen und denen dann auch die Lösung zu geben, dafür Plugins zu schreiben. Wäre schon schön, wenn wir das haben, allerdings ich sehe da schon, es kann schon sein, dass das auch nie durchkommt, weil es ist halt die Frage, inwiefern da wirklich jetzt eine marktbeherrschende Stellung ist und inwiefern man da auch den Mitbewerbern das Wasser abdreht, weil es geht ja, also es ist ja diese Gesamtlösung dann da.
Okay, also alles, was du bisher gesagt hast, spricht mich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen wenig an, dass ich das in meinen Alltag integrieren wollen würde, aber wahrscheinlich gibt es dafür durchaus Nutzer, die das gerne haben wollen.
Na, wir sind leider beide nicht in diesem großen 2000-Mann-Firmen angestellt, wo sowas sehr oft in irgendwelchen Besprechungen benutzt wird. Wenn ihr dazu Ideen habt oder wenn wir Scheiß erzählen, dann könnt ihr uns das auch gerne an penderadio@c3d2.de schicken und euch beschweren oder Ideen oder sagen, nein, bei uns ist das so und so. Dann können wir das auch das nächste Mal richtigstellen.
Ja, also wahrscheinlich liegt es auch eher an meiner generellen Abneigung von pauschalen Meetings oder so. Also ja, wie auch immer.
So, wie geht es weiter? Wir haben einen Lesetipp, den hat der Xyril für euch rausgeholt. Ich habe es mir mal kurz durchgelesen. Eigentlich ein sehr interessanter Lesetipp. Da geht es darum, dass jemand einen Blog-Eintrag hier gemacht hat, Terence Aden. Was er jetzt genau ist, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgekriegt. Auf jeden Fall hat er versucht, nachdem ihn viele seiner, nachdem er mit einer Kollegin gesprochen hat, die behindert ist, hat er versucht, so ein bisschen Behinderten-Cosplay zu machen, um rauszukriegen, wie es sich für Behinderte anfühlt. Also nicht Cosplay in der Form, wie wir das verstehen, als Nerd, sondern einfach, um wirklich mal das Gefühl zu bekommen, wie ist es als Behinderter? Also er hat einfach auf Konferenzen sprechen sollen und hat dann gesagt, ja, ich brauche aber einen Rollstuhl. Ist denn diese Bühne auch rollstuhlkompatibel? Hat sich dann damit auch bei relativ vielen Stages, die haben dann gesagt, ja, gar kein Problem, bauen wir euch auch eine Rampe und wie hoch die sein muss und das könnt ihr uns sagen. Er, wie gesagt, er hat sich auch erstmal keinen Rollstuhl ausgebucht. Er wollte, hat es bloß am Telefon so gesagt. Als er dann aber hinkam, dann war einfach dieses Stage in den dritten Stock verlegt und alles war ein bisschen anders, weil es doch dann zu viele Leute kamen zu der Konferenz und sozusagen um dieses zu verstehen, was behinderte Leute, womit die so zu tun haben. Also dieser Blog-Eintrag, ich empfehle euch, lest mal durch. Also ist in Englisch, hängt bei uns im Pad. Er hat auch noch ein weiteres so Sozialexperiment gemacht, wo er gesagt hat, ich versuche mal eine Woche auf mein Handy zu verzichten und versuche dann Probleme zu lösen. Das musste er dann natürlich mit Chat-System machen auf dem Computer. Also so den Internetvertrag aufrüsten oder sowas. Und das sind ganz interessante Sachen rausgekommen. Also bloß so mal als Leseempfehlung hat uns das der Xirre hinterlassen. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Lest es euch durch, wenn ihr Zeit dazu habt.
Okay, und damit kommen wir zu euren coolen Open-Source-Projekten, die ihr alle gerne gefördert haben wollt, weil ihr sonst eure Miete nicht bezahlen könnt oder so. Und da gibt es nämlich die nächste Runde zur Förderung beim Prototype Fund. Da kann man wieder Anträge, also das ist glaube ich die 15. Runde, und da kann man wieder Anträge bis zum 30. September einreichen. Da geht es um eine Förderung von bis zu 50.000 Euro, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und genau.
Ich weiß, dass bei uns im Chaos schon Leute da saßen, die dadurch bezahlt wurden. Das ist unter Umständen auch ganz gut, wenn man dann mal sagt, ein Jahr lang möchte ich meine Auszeit nehmen, mich bloß um das eine Projekt kümmern. Dann kriegt man da halt mal so ein Programmierergehalt bezahlt. Was weiß ich, diese 50.000 Euro sind auch nie immer verpflichtend. Also manchmal reichen ja auch 20 oder 25.000 im Jahr für so einen Einmann-Programmierer, der an so einem Pet-Peeve an so einem Programmierprojekt arbeitet, wo er irgendwas voranbringen will. Und da können schon auch coole Sachen rauskommen. Genau, also wenn ihr Ideen habt, wo ihr mal dran arbeiten wollt und sagt, ich würde da gerne auch mal in Ruhe ein Jahr oder sowas dran arbeiten, oder wenn ihr vielleicht auch starten mit einer Firma starten wollt, da sind dann 50.000 Euro manchmal auch ein bisschen zu wenig, wenn man dann ein Team braucht. Aber gerade für sowas ist der Prototype-Fund wirklich sehr zu empfehlen.
Genau, dann hoffen wir, ihr habt da gute Ideen. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren guten Idee, die von HP kommt. Und zwar, wie wäre es eigentlich, wenn wir bei einem Drucker auf USB verzichten würden? Das ist doch ganz schick, wenn der nur Wi-Fi kann.
Na, ich glaube schon, dass eine ganze Menge Kunden das heute gar nicht mehr mitkriegen würden. Allerdings ich als Soho-Spezialist, also Small Office, Home Office, bloß mal für die Leute, die es nicht wissen, also jemand, der einfach bei Leuten Rechner einrichtet oder auch in kleineren Firmen, der kriegt das immer wieder mit, weil man doch ab und zu mal USB braucht, um den Drucker in eine neue Firmware zu verpassen oder so weiter und so fort.
Naja gut, das Problem hier war, glaube ich, auch, weswegen das dem Mensch aufgefallen ist, der, von dem wir den Link haben, dass es nur irgendeine komische App gab, die man downloaden sollte, um dann den Drucker ins WLAN zu bringen. Und genau, die sah wohl etwas seltsam aus. Und da hat er sich gefragt, gibt es denn da nicht vielleicht doch eine andere Option? Und hat sich dann seinen neu erworbenen HP-Drucker nochmal angeguckt. Und da gab es halt, glaube ich, einen Aufkleber, auf dem insbesondere das Wi-Fi-Symbol ganz groß drauf war. Und wenn man den Aufkleber einfach abgezogen hat, dann ta-ta-ta-ta, war dahinter einfach ein USB-Anschluss. Der Drucker war sogar nicht ohne USB-Anschluss, der USB-Anschluss war nur hinter einem Aufkleber versteckt.
Du verstehst das falsch, das ist USB mit Wi-Fi.
Ja. Also ich habe auch schon ein weiteres Geschäftsmodell für HP. Das nächste Mal sollten sie dann einfach in ihrem Online-Shop noch verkaufen, das Feature, dass man das USB wiederkriegt, und wenn man das dann kauft, kriegt man einfach eine E-Mail, wo einem gesagt wird, ziehen Sie doch den Aufkleber ab. Da kann man die Geschäftsbilanz noch mal ein bisschen aufbessern.
Naja, wie gesagt, insgesamt ist das mit den WLAN und mit diesen Apps sowieso immer so ein Ding. Also eigentlich sollte man den Drucker anstecken und er sollte einen Access Point aufmachen, in den verbindet man sich dann. Es gibt sowas wie ein Portal Capture, er lädt meine Internetverbindung um, zeigt mir immer die Standard-Webseite und ich kann den einrichten. Das ist eigentlich Standardsache, da brauche ich keine App für, das kann ich mit jedem Gerät machen, aber nicht bei HP. HP hat ja insgesamt schon mehrmals in solche Fettnäpfchen getreten. Ich sage bloß zu Corona-Zeiten, wo es auf dem Chipmarkt Probleme gab und HP für seine Toner und Tinten auf einmal keine Chips mehr bekommen hat und die dann auf einmal Chips, Toner ohne Chips verkauft haben, und dann wurde der Originaltoner als nicht original angezeigt im Drucker und in der Beschreibung stand drin, ja, drückt einfach auf weiter. Also.
Ja, na, aber das ist doch nett, wenn sie dem Kunden erlauben, dann doch quasi jeden Toner zu benutzen. Das ist doch nett, wenn man denn, nachdem man die Kunden 30 Jahre lang mit proprietären Tintenpatronen ausgesaugt hat, ihnen dann auch mal sagt, dass das dem Drucker eigentlich scheißegal ist und der jede Tinte da rausdruckt.
Naja, ist es nicht ganz, aber ich glaube, in dem Moment wurde per Firmware diese Überprüfung von HP deaktiviert. Also man musste erstmal das Firmware-Update einspielen. Also das war alles so ein bisschen spooky. Nächster Punkt, was bei mir aus dem professionellen Umfeld kommt. Ich habe beim Kunden auch Drucker in Offline-Umgebung und habe die versucht zu installieren. Neuer HP-Drucker, das kleinste vom kleinsten, was es gab, weil wir wollten da nicht 1000 Seiten pro Monat ausdrucken, sondern so bloß ein paar Logbuchdateien, die da vielleicht mal ein-, zweimal im Monat ausgedruckt werden müssen, und der Drucker ließ sich nicht installieren, weil er kein Internet hatte. Also das ist auch so ein Punkt, warum muss ich einen Druckertreiber installieren, der Internet braucht? In guten alten Zeiten waren das mal 360 Kilobyte, so eine Inf-Datei und noch eine Sys-Datei und fertig. Heutzutage brauche ich dafür 360 Megabyte CD, wo dann noch 13 mal irgendwelche Junkware drauf ist, die keiner braucht, und ich brauche Internet, um den Drucker in Betrieb zu nehmen und eventuell vielleicht sogar noch einen Account bei HP Smart. Also HP, ich will jetzt nicht für sagen, was ihr kaufen sollt, aber denkt euch einfach über das, was wir euch jetzt zu HP sagen, ob ihr einen HP-Drucker euch kaufen wollt oder nicht.
Ja, wobei andere Druckerhersteller, da fallen mir auch komische Geschichten ein.
Na, es gibt schon so ein paar, die man empfehlen kann. Ja. Also wer da Interesse hat, kann sich bitte bidirektional an mich wenden. Ich kann da ein paar Tipps geben. Muss allerdings sagen, Drucker insgesamt machen mir Depressionen. Also die Drucker, die dann cool sind, die haben dann mehr als eine Tastatur Tasten, also 200 Tasten, und keiner kann sie bedienen. Der Test ist immer, ich gebe den Friseur, wenn der Friseur da schafft, eine Kopie rauszuholen, dann ist der Drucker kompatibel. Wenn nicht, dann nicht. Also das ist jetzt ein bisschen böse, aber es ist wirklich so. Also ich habe wirklich coole Drucker, die cool drucken und wo alles funktioniert, aber man kann sie nicht bedienen, weil sie einfach in der UX, in der Benutzerführung so schlimm gemacht sind.
Ich war letzte Woche auf einer Geburtstagsparty.
Juhu, Kuchen, 30 Jahre.
Ja. Es gab auf alle Fälle Craft Beer, ob es Kuchen gab, weiß ich nicht. Wenn es Kuchen gab, habe ich ihn leider verpasst.
Na, ich hoffe, es gab Kerzen. Na gut, dort in der Location Kerzen wird schwierig sein, oder?
Kerzen?
Na, 30 Kerzen zum Auspusten.
Ach so. Ja, hätte man vielleicht noch machen können. Machen wir nächstes Jahr bei 31 oder so. Genau, es war nämlich die 30 Jahre Debian Geburtstagsparty auf dem Chaos Communication Camp im Bornhack Village. Und damit haben wir schon mal ein bisschen was gedroppt, was dann später möglicherweise nochmal zur Sprache kommen wird. Und ja, Debian ist halt ein großes Linux-basiertes Betriebssystem, was es so seit eben jetzt seit 30 Jahren gibt. Und genau.
Na, Debian ist, glaube ich, soweit ich verstand, die zweite Distri überhaupt. Also das ist eine der Ur-Distributionen. Wenn man sich bei der Wikipedia diesen Linux-Distributionsbaum anguckt, dann ist Debian ganz, 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 ganz weit vorne. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, also nichts geht über Debian. Ich will Debian haben, weil es einfach die schönste Lösung bis jetzt ist. Es war am Anfang ein bisschen prickelig. Also ich habe ja relativ früh angefangen, also so Debian Woody und sowas, also 3.0, und ich glaube, davor waren noch die zwei, irgendwas hatte ich auch noch. Es waren damals auch so, ich kann mich erinnern, 6 CDs, die man runterladen musste. Oder man konnte zu Lehmanns Buchhaltung gehen, sich die da kaufen. Das war also auch sehr witzig. Damals war das alles noch so ein bisschen schwierig. Ich persönlich bin dann von Debian eigentlich weg zu Ubuntu gewechselt, weil Debian halt immer so ein bisschen mit proprietären Zeug Probleme hatte. Also ich kann mich erinnern, ich hatte halt sehr viele Kunden, die hatten PPTP im Einsatz. Wem das jetzt nichts sagt, das ist so eine VPN-Lösung von Microsoft. Und wenn man da Verschlüsselung angeschalten hat, hat die auch so eine proprietäre Verschlüsselung, die MPPE heißt. Und Debian hat sich halt immer geweigert, diesen MPPE-Treiber in den Poptop, was dieser PPTP VPN-Client oder VPN-Server ist, einzubauen, weil ist ja proprietär. Ubuntu hat da nie ein Problem gehabt, und die haben denen einfach das Kernel-Modul mit dazugeben und fertig. Bei Debian musste ich das alles erst selber kompilieren, und deswegen bin ich dann irgendwann mal zu Ubuntu. Bin dann auch relativ lange bei Ubuntu geblieben, bis ich jetzt eigentlich im letzten Jahr wieder relativ viel mit Debian mache, weil Ubuntu mit seinen Snaps und Flatpak und sowas, das ist jetzt, entwickelt sich gerade nicht in die Richtung, die ich will. Ich habe mich mit Systemd abgefunden, das ist okay, aber die Snaps und die Flatpaks für Klickibunti okay, aber ich mache halt wirklich viel in der CLI, also in der Command-Line-Interface, und ich muss wirklich sagen, dass mir da Debian noch mit am besten gefällt von allen, weil es halt auch wirklich diesen Open-Source-Ansatz hat. Es ist auch nicht mehr so schlimm wie damals, also man kriegt jetzt auch mal ZFS und sowas zum Laufen, was ja nicht ganz frei ist.
Genau. Wieso? ZFS ist ja in dem Sinne zu frei.
Naja, ZFS für Lean on Linux, da gab es auch die Probleme, dass es aus dem Grund nicht im Kernel ist. Die haben ihr eigenes Kernel.
Naja, nee, aber ZFS ist ja in dem Sinne zu frei für die GPL-Lizenz. weil ja, du es ja, eben ja, kommerziell einsetzen darfst, weil es halt unter einer BSD-Lizenz entwickelt wurde.
Aber da war halt Debian doch mal unter den damaligen Maintainern so, dass die dann einfach gesagt haben, nö, machen wir nie, weil es muss hält sich nie an die Regeln. Und da klar, hatte ich damals immer gesagt, so für normale Leute war es nichts, weil einfach mal ganz vieles nie funktioniert hat, was so entweder einerseits proprietär war oder andererseits halt zu frei, in Anführungsstrichen, weil es halt eine AKBL oder was auch immer für eine Lizenz hatte. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei ZF ist. Das war irgend so eine
BSD-Lizenz.
Genau, BSD-Lizenz.
Also ja, ich habe tatsächlich Debian auf meinem Hauptsystem seit 2012. Das war dann wahrscheinlich Debian, war das Debian 8 oder sowas? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken.
Das wäre dann die Lenny, glaube ich, soweit ich das weiß, oder? Debian 8 war Lenny, oder?
Ja, Lenny hatte ich auf alle Fälle. Ist die Frage, ob ich das davor... Ich glaube, ich hatte sogar das davor schon. Das war...
Potato? Nee, Potato war...
Nee, Potato hatte ich nicht. Nee. Naja, auf alle Fälle ungefähr in der Dreher habe ich mit Debian angefangen. Ich habe das auch weiterhin im Einsatz, genau. Ja, Debian ist da halt relativ konsequent, macht aber auch relativ viel, sage ich mal, für die Sicherheit, könnte man jetzt sagen. Im Gegensatz zu Ubuntu zum Beispiel ist Debian relativ weit dabei, reproduzierbar zu werden. Genau, da könnten wir dann auch später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir zu den Dingen kommen, die wir schon angedeutet haben. Und dann haben wir hier als letztes News eine etwas traurige Nachricht. Bram Molinar ist gestorben. Das ist ein niederländischer Hacker, der wohl einer der maßgeblichen Entwickler von Vim war. Und der ist jetzt mit 62 gestorben.
Also er hat es auch nie weit geschafft, leider. Also wir haben jetzt relativ viele Leute in der IT verloren, die es wirklich nie weit geschafft haben. Also so ein Nikolaus Seemann oder solche Leute, die leider, also ich weiß nicht warum, aber wie es aussieht, wird man in der Branche nie alt, was schade ist, weil wir brauchen gute Leute für lange und man sagt immer so, die Gurus, die sind wichtig. Deswegen ist es wirklich schade, dass wir hier wieder einen weiteren wichtigen Mann verlieren. Genau.
Ja, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, was Vim ist, für die, die das nicht wissen sollten. Vim ist ein Texteditor, insbesondere ein Texteditor, den man auf der Command-Line benutzt. Das hat den Vorteil, dass man auch, wenn man auf entfernten Servern arbeitet, dass man den dort quasi genauso verfügbar hat wie auf dem eigenen Rechner. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Leute, die meinen, dass man lieber iMacs benutzen sollte oder andere Dinge, die mich dann verwirren, wie Nano oder so.
Na, am nächsten kommt noch VI, also ich bin ja da auch, wenn, dann lieber VI, aber gut, da gibt es auch so eine, wie sagt man das so schön, so die internen Memes und die internen Fights, genau.
Ja, im Grunde genommen ist VI das gleiche wie Vim, bloß, dass es ein bisschen anstrengender ist, weil manches nicht einfach funktioniert und man dann wieder zwischen Modi wechseln
muss. Genau, man muss sich bloß an die Modis gewöhnen.
Ja, genau.
Manchmal nutze ich leider auch im Windows noch dieses DD oder sowas, also und diese ganzen Z gab es glaube ich auch noch und F2 und sowas, also diese ganzen.
Ja, es gibt ja auch noch Zeileneditoren und was es alles noch so lustige Dinge aus der Vergangenheit der IT gibt. Genau.
Aber ich muss dazu sagen, ich nutze das wirklich nur, wenn es nichts anderes geht. Also, weil ein VI oder ein Vim ist fast überall drauf, weil der relativ einfach ist und einfach zu implementieren ist. Der ist bloß ein paar Kilobyte groß. Wie gesagt, ist klar, wenn es gar nichts geht, dann pipe ich. Das geht halt im 2.2 auch, aber das ist dann eher für die ganz schlimmen Sachen. Sonst bin ich, muss ich zugeben, gar nichts von dem, was du gesagt hast. Ich bin MC-Edit-Fan. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich denke, wir beenden schnell die News und spielen erstmal eine Musik. Ja?
Bis dann.
Das war Line Noise mit Magenta Moon Part 2. Und damit sind wir hier mit dem zweiten Teil des Penta-Radios im August 2023. Und ja, weil ja unsere Moderatoren und so heute etwas schwach besetzt sind, haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns mal so, was so die Hacker im Sommer machen.
Genau, wir hatten Chaos, kann man sagen.
Genau, da haben die nämlich Chaos und da kann man auf alle Fälle jedes Jahr mindestens in der näheren Umgebung zu zwei größeren Camps fahren. Also das eine wechselt sich immer ab. Deutschland, England, Niederlande, England, Deutschland und so weiter. Dieses Jahr war Deutschland, da kommen wir nachher zu. Und dann kann man jedes Jahr nach Dänemark fahren. Yeah! Da war nämlich das achte Mal der Bornhack vom 2. bis 9. August auf Funen bei Gelsted. Und genau, da kann man sich da so im das Gelände von den dänischen Pfadfindern übernehmen und dann da lustig rumhacken mit Holz und mit Computern und so weiter, was man da halt so alles machen kann.
So, das Motto, soweit ich verstehe, war Make Legacy. Das wäre
ja
dann das Holz sozusagen.
Naja, gut, Ja, das, wenn man da auf, auch nochmal auf die Seite schaut, dann hatte das Logo diesmal auch so eine Antenne und das hatte ein bisschen einen traurigen Hintergrund, weil nämlich Grafen, einer der mit zentralen Organisatoren letzten Herbst gestorben ist. Und genau, der war nämlich ein großer Freund des Radio und Funk. Und genau, deswegen wurde ihm zu Ehren das diesmal so gestaltet. Und wir haben dann auch am Ende der Veranstaltung noch einen Baum für ihn gepflanzt. Und es war schon alles sehr emotional, sagen wir mal so. Dann
ja, so das hat man ja von uns gerade auch in den News. Es ist halt leider, die Hacker-Szene ist halt mittlerweile auch in einem Alter, wo auch Leute von uns gehen. Da müssen wir uns mit abfinden. Es kommen hoffentlich auch immer mal wieder neue dazu. Aber ja, wir müssen da halt auch unsere Algorithmiken finden, um mit sowas umzugehen.
Genau. Da, ja, das Bornhack ist immer relativ locker organisiert. Also es gibt da so, was es so zum Beispiel bei anderen Events jetzt nicht so gibt. Es gibt da so ein öffentliches Küchenzelt, wo so allerlei Utensilien bereitgestellt werden und da kann man sich so ein Kühlschrankfach mieten und dann kann man da immer dann mit seiner Crew da hingehen und kann sich da dann was Leckeres kochen. Es gibt natürlich auch so Essensstände, wo man was erwerben kann, wenn man nichts selber machen will. Und dann gibt es da halt auch so lustige Villages. Das ist ja so ein, sag ich mal, so ein Gelände mit so einem Wald, mit so ein paar Lichtungen.
Und weißt du, wie viele Besucher wir hatten?
Wir waren ungefähr, ich glaube, 280.
Also doch eher eine Leute. Der kleineren Veranstaltungen.
Genau, es ist nicht so eine ganz so große Veranstaltung. Sie ist so ländertechnisch gut durchgemischt, sage ich mal. So ein bisschen Skandinavien, bisschen Benelux, bisschen Deutschland, bisschen England, bisschen Polen. So eigentlich so eine ganz gute Mischung. Und genau, dann kann man sich da halt so ein bisschen nach seinen Interessen, also sowohl thematisch orientiert in einem Village niederlassen und dann gibt es halt, sag ich mal, noch so Spezial, gibt dann halt noch irgendwie Silent Camping oder Party, Noisy Camping und so, je nach Bedürfnis kann man sich dann da seinen Platz suchen und dann gibt es halt auch ein Vortragszelt, wo es so Programm gibt und Workshops und was gibt es noch so? Jedes Jahr wird dann am Waldrand quasi from scratch eine Bar wieder gebaut aus Holz und Planen und aber hat alles, was so eine Bar so braucht, so irgendwie warmes Wasser und ein Tresen und buntes Licht und ja, also genau.
Um es nochmal kurz zu sagen, also es war natürlich, ist jetzt leider schon vorbei, vom 2. bis 9. August, ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt. Ja. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich nächstes Jahr sicher wieder hingehen, weil der Bornhack, der findet jedes Jahr auch statt.
Genau, der ist nächstes Jahr ist der schon im Juli, ich glaube 17. bis 24., aber schaut lieber nochmal nach. Demnächst sollten auch noch die Talks rauskommen, wahrscheinlich auch auf media.ccc.de. Genau.
Und das Wichtigste, was natürlich so eine Hackerveranstaltung nie fehlen darf, ist diese Beleuchtungsszenerie, die wahrscheinlich fast jeden Hacker-Event ausmacht, dass man einfach eine unheimliche, also man geht durch, ich sage mal, durch einen anderen Planeten, man landet auf einem anderen Planeten und man fühlt sich dann irgendwie auch, wenn man wieder zurückkommt, irgendwie fehlt ihm dann das Licht und die Menschen und man fühlt sich dann immer so ein bisschen Post-Chaos, Veranstaltungsdepression.
Genau. Was ich vielleicht noch, was jetzt noch so ein bisschen herausragend ist, was die letzten was das letzten beide Male auf alle Fälle stattgefunden hat, ist von den Pfadfindern gibt es da ja so großzügige Mengen großer Baumstämme. Und wenn man die mit einer hinreichenden Anzahl an Spanngurten kombiniert, kann man daraus beeindruckende hohe Dinge konstruieren, an denen man dann irgendwelche Schaukeln aufhängen kann und so. Das ist oder Hängematten oder alles Mögliche. Das ist ein großer Spaß. Und was man vielleicht noch zur Bar sagen könnte, da ist das Bar-Team immer stark engagiert dabei, lokale dänische Craft-Biere zu organisieren, die dann da gezapft werden können. Genau, das sind so vielleicht so. Und dann gibt es noch so ein paar dänische Spezialitäten und so. Genau, also kann man ruhig mal vorbeischauen.
Wie sieht es mit Wasser aus? Haben wir irgendwas, wo man schwimmen gehen kann?
Es gibt direkt auf dem Gelände gibt es keinen See, aber so es gibt Fahrräder zum Ausleihen und es gibt in der Nähe durchaus Seen, die man zum Baden besuchen kann. Ansonsten gibt es dann im Wellness-Teil des Programms gibt es dann noch einen Hot-Top, der dann abends angefeuert wird und in dem man dann Platz nehmen kann.
Es ist, glaube ich, bei dem Wetter eher so ein bisschen...
Naja, also wir hatten ja durchaus beim Bornhack gab es ordentlich Regen und zeitweise mussten wir unsere Zelte und Plan gegen Winde der Windstärke 8 mit Böen 11 verteidigen. Es gab durchaus den einen oder anderen Abend, wo man sich dann schon mal in den Hottop setzen konnte.
Da gibt es einen Hottop mit Wellen oder sowas, die vom Wind kommen.
Naja, so groß ist der Hottop auch nicht, dass es da zu akuter Wellenbildung kommt. Genau.
Genau, das zur Bornhack. Und wer nach der Bornhack dann aus seinem Post-Chaos-Depression nicht mehr rauskommen will, sondern einfach in der Chaos-Veranstaltung bleiben will, der muss nicht lange warten, vielleicht 5 Tage ungefähr.
Naja, wenn man noch so ein bisschen Ab- und Aufbau mitmacht, kann man quasi auch es schaffen, dass man überhaupt keine Pause hat.
Genau, also man könnte theoretisch fast den ganzen August im Chaosland versinken, das geht schon. Genau, weil danach wieder nach, ich glaube, 3 Jahren, nach 4 Jahren eine der größeren Chaos-Veranstaltungen war und ich sage, es war nötig, soweit ich verstanden habe, ungefähr 6000 Hacker haben sich in Mildenberg bei Berlin im alten Ziegeleipark getroffen und dort gecampt. Genau, und wir waren beide anwesend.
Ja.
Genau, und ja, was muss ich sagen, ich bin am Tag -1 gekommen, wann bist du gekommen?
Ich auch.
Du auch. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Veranstaltung und diesmal mit Familie, habe mich deswegen in das Silent Camping zurückgezogen. Deswegen, es ist schon auch das nächste Punkt, manchmal auch ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt in den Villages campen will, weil wer schlafen will, dem empfehle ich dann wirklich doch diese. Dafür sind diese Silent Camping und Family Village und so weiter und so fort, die sind dafür da. Es wird darauf Acht gegeben, aber es gibt halt der Village-Bereich, das ist eigentlich 24 Stunden irgendwas los. Und entsprechend ist, wenn man dort campen will, das hatte ich, ich war leider 2019 nicht, hatte das aber 2015 so direkt unter dem Bus gecampt, unter dem LKW gecampt, in Anführungsstrichen. Das ist dann schon was anderes, genau. Aber da waren wir noch jung.
Ja, so ist das wohl, genau. Zum dritten Mal hat also sozusagen der deutsche CCC-Ableger da das Camp in Mildenberg organisiert und ja, es war auf alle Fälle schön und bunt und viel. Das können wir, glaube ich, sicher festhalten.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind gewachsen. Von 2015 waren es 4.500 Camper auf 6.000. Ich weiß nicht, wie viel in 2019 waren.
Weiß ich gerade auch nicht genau.
Also auf jeden Fall ist da gewachsen. Und auch natürlich, ich glaube...
Doch, es müssten 5 gewesen sein,
glaube ich. Also doch wieder gewachsen. Ja. Es gab halt bei den Tickets so ein bisschen diverse Hiccups, wie immer. Es gab 3 Runden und dann doch noch eine 4., von der niemand was wusste.
Aber das war doch klar, dass es die geben wird.
Ja, ja, aber...
Also es werden halt immer Tickets nicht bezahlt werden und deswegen wird es immer Rückstellungen geben und so.
Genau, auf jeden Fall habe ich dadurch mein Ticket noch bekommen. Problem daran ist, Badge habe ich leider nicht bekommen. Wer noch eins hat, ich würde mich über eins freuen. Genau, dann können wir mal kurz was zu dem Badge sagen. Hast du einen?
Ja, ich habe eins, aber es ist gerade verschollen. Ich suche es. Ich vermisse es schmerzlich. Das Badge ist auch sehr bunt. Also es ist so blütenförmig und hat darum so RGB-LEDs, sodass es bunt blinken kann. Und in der Mitte hat es ein rundes Display und genau, dann kann man Ton reinmachen.
Auch ein schönes rundes Display.
Und so.
Ja. Mit Touch, also das Display nicht, aber ringsherum, also sehr cool. Also ich fand es wirklich gelungen, im Gegensatz zu den Badges davor. Wie gesagt, 2019 weiß ich nicht, welches Badge es gab. Auf jeden Fall war das auch was, wo wenig Elektronik-Bastelei war. Und man musste es zusammensetzen. Es hat auch länger gedauert, soweit ich verstanden habe, das zusammensetzen, also eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber man musste halt nicht groß löten. Was, ich kann mich an das Retio erinnern, da war schon ganz schön gelötet dran mit diesen LEDs und sowas, die dann...
Ja gut, aber das war ja sozusagen nur ergänzend, dass man die noch draufbauen konnte.
Genau.
Also Funk hat es erstmal auch gemacht, ohne dass man LEDs angebaut hat.
Genau. Auf jeden Fall der Badge, wie immer beim Camp, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, diesmal wieder sehr bunt und mit dem Display und mit dem Touch und ich glaube, es gab dann auch, ich glaube, Version 2.05 oder sowas hatte ich gesehen, ich weiß nicht, wie weit es ging, dann wieder auf dem Camp, sofort weiterentwickelt und sofort irgendwie Spaß mitgebaut, also man muss schon sagen, dass da auch immer wieder Aktivitäten dann da sind und dass da live dann rumgecodet wird.
Achso, das vielleicht jetzt nochmal kurz ergänzend, beim Bornhack gibt es auch immer ein Badge und dieses Jahr war das ein, das waren sozusagen sogar zwei Badges, wenn man es genau nimmt. Das eine war nämlich ein NFC-Kartenreader und Writer und das andere war eine weitere Platine, mit der man NFC-Karten emulieren konnte.
Das klingt auch interessant. Persönlich habe ich auch meistens so immer so mein Problem mit den Badges, weil technisch gesehen ist es Elektronikschrott e-Waste, aber weil man braucht es dort für 4 Tage und dann spielt man damit vielleicht nochmal zu Hause 14 Tage rum, dann fliegt es in irgendeinen Kasten. Ich hätte ja da so auch ein paar Ideen, was man als Badge machen könnte, was man auch längerfristig behalten könnte. Also ich sag bloß mal so, TOTP wäre eine coole Idee.
Okay, ich werde dann nachher die E-Mail schreiben, dass Mol beim Badge-Team 2027 beteiligt werden möchte.
Ja, also ich muss schon dazu gestehen, dass ich mich ein bisschen für die Gesundung und für die Gesundhaltung unseres Planeten einsetze und da auch ab und zu über sowas mal nachdenke. Und ja, es ist cool und wie gesagt, ich würde auch ins Hamm, das Nerdherz, das schlägt und macht bub, 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 aber das Gehirn sagt, naja, ist schon besser, es eher nicht zu haben, weil es doch ganz schön viel der Lötstoffplug und sowas ist jetzt auch nicht schön und bla bla bla. Also wenn man was Produktives damit machen kann, dann ja, okay. Deswegen sag ich das, so ein TOTP-Dongle fände ich halt ganz cool. Wäre ein cooler Badge, genau. Den kann man für irgendwas verwenden, eventuell. Oder in Zukunft irgendwas Praktischeres. Ich glaube aber, da hatten wir auch schon seit länger immer mal drüber aufgerufen. Ich muss übrigens gestehen, das ist nie zustande gekommen, aber es gab mal eine Datenspur, wo sowas schon mal so ansatzweise geplant wurde von so 3 Leuten. Genau, aber das ist nie zustande gekommen.
Okay, wir warten dann auf das neue, tolle, super praktische Badge, was es dann demnächst bei Ihrer Chaos-Veranstaltung geben wird. Genau, ansonsten, was gibt es noch so? Ja, es gab viel Nebel, habe ich gesehen.
Ja, ja, also das Licht war wieder phänomenal und der Nebel und also es ist wieder viel, viel Festival, also eine ganze Menge. Also da muss ich auch sagen, es war so wieder diese Melange aus Festivalleuten und Hackern, die halt Party machen wollten und feiern wollten. Also auch die Musik war, ja, es war fast immer Musik da, es war auch alle mögliche Musik da, muss man auch dazu sagen. Also es gab auch nie bloß Kabum Gabum Hacke Mucke, sondern es gab auch, soweit ich das verstanden habe, einiges in die andere Richtung.
Naja, da konnte man schon finden, was man finden wollte. Dann gab es ja auch lustige Unterhaltungsfernsehsendungen, habe ich gesehen.
Ja. Ich glaube, das kommt so ein bisschen vom RC3 oder RC2 oder wie.
Ja, naja, gut, ja, das hat sich ja über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Also ich meine, das gab es ja auch schon bei den Kongressen dann so, die wo dann so diverse deutsche Fernsehformate verarscht wurden, wie denn zum Beispiel komische Verkaufssendungen oder so. Diesmal traf es zum Beispiel Hacken das. Na, genau. Von was ist das wohl nachgemacht?
Ihr könnt euch das auf media.ccc.de angucken.
Ja.
Da einfach auf Camp 23 und dann findet ihr alle Vorträge von allen Bühnen und Stages.
Also alle, die damit einverstanden waren, aufgezeichnet und veröffentlicht zu werden. Es genau. gab natürlich noch weitere ja.
Interessant fand ich auch so ein paar Installationen. Können wir auch mal kurz durchgehen. Also ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast. Es gab dieses UV-Museum. Also die haben halt die Öfen, dem Miltenberg ist ja so eine alte Ziegelei und dort wurden Ziegel gebrannt und dann stehen drei so eine riesen Öfen rum, wovon zwei eigentlich eher geschlossen sind und der dritte ist so ausgebaut als Museum. Und das wurde aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das 2019 schon noch war. Aber die Hacker kamen natürlich auf die Idee, dort einfach das Licht auszuschalten und dort Schwarzlicht anzuschalten. Und dann hing da diverse Farben UV-fluoreszierendes Klebeband rum. Rot, Gelb und Grün hatte ich jetzt gesehen, mit dem man coole Sachen an die Wand machen konnte. Also ich fand es cool. Ich fand es auch cool, wie sehr sich das entwickelt hat. Also man konnte wirklich jeden Tag reingehen und zwar immer wieder was Neues und Cooles da an den Wänden und coole Spielereien und coole Logos. Und es hatte auch so ein bisschen ein Vibe.
Da muss ich aber sagen, also offensichtlich können wir jetzt feststellen, der Mol hat 2023 Chaos-Veranstaltungen bisher ganz schön geschwänzt. Weil sonst wüsste er, dass das mit dem UV-aktiven Tape-Art schon bei dem Easter Hack gab und bei der Gulasch-Programmiernacht. Und beim Bornhack gab es auch so eine kleine Ecke. Also das ist so ein bisschen der Trend 2023.
Ich muss zugeben, ich habe angefangen jetzt immer mit Familie und da ist das mit der Zeit immer so schwierig.
Ja, alles gut. Ich will mich ja nur ein bisschen, wollte nur ein bisschen lästern. Alles gut.
Auf jeden Fall war es schön. Genau, wie gesagt, dass der Nebel und dass die LEDs, die Installation, also oben auf den Bergen, das ging ja auch wahnsinnig weit, hat man das noch von Weitem gesehen.
Eine riesige bewegliche Sonne aus Segmentspiegeln genau. Und tja, was man halt alles so bauen kann.
Es gab schöne Installationen, also so relativ triviale ESP- oder Arduino-Spielereien, wo einfach vier so eine Stäbe mit Schrauben an Magneten angehangen wurden oder magnetisierte, ich nenne es jetzt einfach Spulen, und dann hat man einfach das Magnetfeld umgekehrt und die Stäbe fielen runter und man musste die einfach auffangen und wegräumen. Also da habe ich Leute anstehen gesehen an dieser Installation, an diesen Spielereien.
Ja, Hacker sind ja immer spielfreudig, also das überrascht mich jetzt wenig.
Genau, also es gab eine ganze Menge andere Spielereien auch noch. Es wurde viel mit auch wieder mit Eisenbahn rumgefahren, das habe ich gesehen. Also es gab so ein Bobbycar, das hatte ich gesehen.
Ja, es gab diverse Schienenfahrzeuge, die Leute gebaut haben, oder es gab natürlich auch die vorhandenen Schienenfahrzeuge, die entweder so benutzt wurden, wie sie waren, oder die umgestaltet wurden. So gab es zum Beispiel spezielle Chaos-Postwagen oder natürlich, was überhaupt nicht fehlen darf und wo Mol am Anfang sehr enttäuscht war, dass es nicht vorhanden war, aber am Ende war es dann doch noch da.
Das Bällebad. Hat es auch jemand sortiert? Ich habe es nicht gesehen.
Doch, ich glaube, ich habe den Wagen schon mindestens ein, zwei Mal an mir vorbeifahren sehen, wo er relativ gut sortiert aussah.
Also für die Leute unter uns, ich nenne sie einfach mal die Ford Hacker unter uns, die das jetzt nicht wissen, von wir reden, in jeder Chaos-Veranstaltung, die größer ist, gibt es eigentlich ein Bällebad für groß und klein und da sind farbige Kugeln drin. Also auf den Kongressen sind die immer wahnsinnig groß. Dieser Wagen, der da jetzt dran hing, das war eher ein kleineres Bällebad. dieses Bällebad wird eigentlich auch standardmäßig, erstmal geht man da tauchen nach iPhones, die da irgendjemand verloren hat, also nach Telefon. Das ist eine der ersten traditionellen Veranstaltungen oder zumindest inoffiziellen Betuungen, die man da machen kann. Und das zweite ist, der geneigte Hacker setzt sich dann irgendwann nachts um 3 dahin und sortiert die Kugeln nach Farben. Also Quests durch die Chaos-Post.
Achso, ja, es gab diese goldenen Bälle zum Beispiel, genau, die an unterschiedliche Orte gebracht werden sollten und so.
Nee, die sollten gesucht werden und dann zur Chaos-Post gebracht werden.
Okay, sie sollten alle zur Chaos-Post.
Genau, okay. Weil die Geschichte wäre, dass jemand versucht hätte, das Bällebad mit der Feridas zu bringen und dabei ist
die goldenen Bälle sind leider
abgestürzt und die mussten wieder eingesammelt werden. Genau.
Okay.
Das waren so die Quests, die man hatte. Also das war eigentlich auch ganz cool. Man konnte sich da auch so Postkarten, die extra dafür gemacht wurden, machen. Und wenn man die Quest hatte, also gerade der Golden Ball war schon der spezielle Quest. Wir haben eine gefunden. Dann hat man eine spezielle Postkarte mit Kugeln bekommen, wo Kugeln drauf fotografiert waren. Das Bällebad sozusagen fotografiert
wurde. Ja, ja.
Und man musste dann, glaube ich, verschiedene Stempel auf verschiedenen Stationen ablaufen und
Ich habe mehrere Leute getroffen, die so eine Kugel gefunden hatten, aber ich hab leider keine gefunden.
Wir haben eine gefunden, genau, mit den Kindern zusammen, genau, das war ganz witzig. Es war schon so, dass wir auch die gesamten Quests gemacht haben, es war sehr cool, man musste dann da irgendwie eine Straße mit Gaffertape auf der Karte binden, wo man dann jemand drüberfahren lassen musste. Also man musste die Karte dann hinlegen, wo jemand mit einem Gefährt drüberfahren musste über die Karte. Also es war schon sehr witzig, genau, es war sehr cool gemacht,
die Quests. Okay, ja, das klingt doch spannend.
Genau. Es gab dann so ein paar Sachen, die ich wieder geschimpft habe. Nämlich, mir hat so ein bisschen die aktuelle Situation gefehlt. Und zwar, wir befinden uns leider in einer Zeit, in der wir wieder Krieg in Europa haben. Und es gab einen Vortrag darüber, der sich aber bloß mit dem Internet da drüben auseinandergesetzt hat und das auch bloß analysiert. Und er sagte selber, aus unserem bequemen Stuhl zu Hause. Also wir selber haben doch sehr viele, ich sag mal, Coping Mechanisms, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagt, dazu gefehlt, wie wir als Hacker uns zu diesem Thema bestehen. Und ich hätte das ein bisschen auf dem Camp erwartet.
Na, also in dem Sinne könnte man sagen, der Coping Mechanismus war sehr gut. Ja, wir haben es geschafft, uns nicht damit befassen zu müssen.
Naja, wir haben es ignoriert, so wie das die Gesellschaft auch macht. Und ich weiß nicht, ob das ein Coping-Mechanismus ist. Naja, eher verdrängen wahrscheinlich.
Ja, naja, ich würde sagen, verdrängen ist schon eine Coping-Strategie. Ja, aber es ist natürlich schon fraglich, ob es da nicht sozusagen einen produktiveren Umgang damit geben könnte. Ja.
Genau, deswegen hier mein Aufruf, speziell meiner, bitte für den Kongress, da vielleicht noch ein paar mehr Vorträge, Ideen aktiv zulassen. Also mir hat ein ukrainisches Village gefehlt, genau. Also warum gab es bitte kein Ukrainian Village? Also das wäre das Erste gewesen, was ich erwartet hätte, dass wir uns in der Form irgendwie damit auseinandersetzen. Wir haben 1 Million mehr Ukrainer in diesem Land. Das heißt, jeder 83. auf dem Camp hätte ein Ukrainer sein sollen, theoretisch. Ich habe, glaube ich, 4 Leute insgesamt getroffen, die Ukrainer waren, plus 2 Kinder. Das muss jetzt nicht heißen, dass da nicht noch mehr da waren. Allerdings, Aktivitäten waren halt wirklich wenig. Also es gab vom NOC her so ein Connect Ukraine, die waren ganz cool, mit denen habe ich mich mal unterhalten. Die sammeln halt altes ISP-Equipment, was halt von Vodafone oder der Telekom übrig bleibt, was als bitte wegwerfen markiert wird und das kommt in eine Liste, wo ukrainische Provider drauf Zugriff haben und die können sich das dann mit dem Bus schicken lassen. Also weiß nicht, ob das jemand weiß. Aktuell kann man in die Ukraine nicht wirklich Post schicken. Es gibt aber so eine interne Post, das ist nämlich, wenn Ukrainer mit dem Bus fahren, da gibt es so Pendelbusse, die wirklich von Lviv zum Beispiel, also ganz Europa anfahren und dann tut man denen halt in dem Kofferraum was mitgeben. Das wird halt an der einen Stelle abgegeben, an der anderen Stelle abgeholt und so kriegen die dann ihr Equipment sozusagen nah in die Ukraine rein. Und das war eine Sache, die allerdings auch nicht groß publiziert wurde. Da hing zwar Schilder rum, aber man hätte dazu einen Vortrag halten können. Also also wie gesagt, in Zukunft sollten wir da vielleicht ein bisschen mehr Awareness zeigen, ein bisschen aktiver werden, weil ich denke, also ich persönlich sehe das immer noch so ein bisschen als ein wie sagt man das so schön, das Hackerherz gebrochen, genau, weil wir doch, ich kann mich erinnern, wie wir damals aufgehört haben mit der Datenspuren-Orga und gesagt haben, wir kriegen es gerade alle nicht hin und brauchen erstmal jetzt einen Monat, um uns damit auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Ich denke, da ist immer noch einiges in der Community vorhanden, wo wir doch mal drüber reden sollten, und deswegen meine Bitte, mein Vorschlag für den Kongress: mehr aktive Ukraine-Bewältigung und wie wir, was wir als Hacker machen wollen. Auch wenn es nur ist, wir schicken euch Hardware, die bei uns nicht mehr gebraucht wird, oder die, wir bauen halt Rettungskits, oder Katus zum Beispiel kann einfach da auch mal Vorträge halten, was die so aktiv gemacht werden. Wie haben wir, sind wir damit umgegangen? Es hat mir alles ein bisschen, habe ich vermisst, dafür haben wir viel gefeiert. Ja, aber das war ja immer so dieses gespaltene Herz zwischen Politik und Hacken in der Community.
Ja, da müssen wir mal schauen, wie sozusagen, also ob sich das verstetigt oder ob es da dann doch sozusagen mehr Aktivitäten geben kann. Also fände ich auf alle Fälle auch spannend. Ja, genau, wenn sich da mehr Leute einbringen.
Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt erst nochmal eine kleine Musik und hören uns dann danach wieder, was in der Zukunft noch kommt, welche Hackerveranstaltungen. Genau, bis dahin hört ihr jetzt
Brown Piss Do the Amputation. Thank you. Da sind wir wieder. Und genau, bevor wir jetzt das Camp ganz verlassen, wollten wir eigentlich nochmal darauf eingehen, was man eigentlich, wie das eigentlich so ist, wenn man jetzt so in so ein Brandenburger Dorf kommt und da plötzlich mit 6000 Leuten wohnen will. Geht denn das so einfach?
Naja, es gibt schon so ein paar Sachen. Also erstmal, wie gesagt, man braucht ein Zelt. Ich empfehle auch immer noch ein Tarp, also es ist so eine Plane, die man drüber spannt, weil die meisten Zelte doch nicht ordentlich wasserkompatibel sind. Das sieht man meist in der Anleitung, je billiger das Zelt, desto schlimmer. Da steht dann immer irgendwas so und so viel Milliliter pro Stunde oder sowas. Ich glaube 800 Milliliter pro Stunde fängt es an. Das ist so, sind die billigeren Zelte und die besseren, die können dann bis 4.000, 5.000 Milliliter pro Stunde oder Minute oder irgend sowas, keine Ahnung.
Keine Ahnung, also, ja. Also aber tatsächlich würde ich das Tarp jetzt noch ein bisschen mehr für den Sonnenschutz empfehlen als für den Regen, weil also Regen so in normalen Maßen können die Zelte, wenn sie nicht ganz durch sind, immer meistens schon relativ gut ab, aber so ein Tarp ist auf alle Fälle hilfreich, um so den Schattenbereich ein bisschen zu vergrößern, wenn dann gerade mal die das Zentralgestirn vom Himmel brennt.
Genau, da haben wir ja wie immer auch unsere Hacks, dass man sich dann einfach mit diesen Rettungsdecken eindecken soll und die richtige Seite nach oben, die hilft da relativ gut, um so Reflexion, Wärme auch zurückzustrahlen, weil wenn man früh aufwacht, ist es schon ganz schön warm in so einem Zelt. Es kommt halt auch auf das Zelt drauf an, also ich persönlich mag immer die Doppelwandigen, die sind wirklich gut gegen Wasser geschützt. Wir hatten es jetzt hier, dass ich auch so einwandige mit hatte und wir hatten dann auch früh ab und zu mal Wasser drinstehen. Also das Tarp hilft halt nicht bloß gegen Sonne, sondern auch gegen Regen. Da ist man auf jeden Fall sehr gut geschützt, genau. Was brauchen wir noch? Wir müssen was essen, was trinken. Also ich hatte so einen kleinen mobilen Kühlschrank mit. Das ist jetzt eher die professionellere Ausrüstung. Einen kleinen Campingkocher, Leiter mit Gas betrieben, weil Strom ist eher schwierig. Wir hatten wie viele Dieselgeneratoren da? Wieder 7, 8?
Irgend sowas in
der Kurse. Plus nochmal lokale Stromaktivitäten. Genau. Nächster Punkt ist halt sanitär. Sanitär ist halt eigentlich sehr gut gelöst worden. Am Tag minus 1 bis zum Tag 0 wurden die lokalen Toiletten dort von der Location genutzt. Das war dann irgendwann zu viel, wo dann doch eine ganze Menge mehr Leute auftauchten. Da fand ich, dadurch, dass es für mich das erste Mal war, ich kann mich erinnern, das muss auch schon 2019 gewesen sein, wurde halt es gelöst, dass man in wirklich ganz normale Tonnen, Mülltonnen rein ja, uriniert. Wie auch immer, wo Stroh drin liegt. Sehr coole Sache, um da Dünger zu machen. Das Ganze aufbereitet wie eine Toilette, also ein Plumpsklo in Anführungsstrichen. Man tut also nie wirklich seinen Po über eine Toilette halten, sondern man steigt halt hoch auf so eine Empore, wo einfach ja, Löcher in Edelstahl sind und auch alles wirklich sauber. Und wenn man dann fertig ist, tut man, um die Geruchsvermeidung zu halten, einfach Stroh drüber halten, Strawdust. Ich tue das ja gerne als Stardust benennen. Genau, ich habe da auch so eine interne Challenge gemacht oder so eine interne Quest. Die Kinder mussten Stardust finden. Genau.
Ah, ja.
Also das war auch so ein bisschen interessant. Ich muss auch wirklich sagen, ich war begeistert vom Geruch her. Also es war wirklich Geruchsdämmen. Also es hat funktioniert. Fand ich ganz gut.
Genau. Ja, genau. Also das ist halt so sozusagen die mit eine der Challenges, dass eben die lokalen Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse das nicht so einfach hergeben und man deswegen halt da sowohl weitere Produktionen schaffen muss im Sinne von Dieselgeneratoren als auch für Wasser und Abwasser muss es ja dann so da sag ich mal, Zwischenspeicherlösungen gebaut werden. Also die sozusagen die Anschlusskapazität langt wohl über den sozusagen über den Tag gemittelt schon aus. Aber es ist so wie mit dem Solarstrom, wenn man da am Mittag ganz viel hat, dann ist das noch nicht ausreichend. Man muss das dann so ein bisschen über den Tag verteilen. Und deswegen gibt es da ja dann ja so lustige Gummiblasen für die Zwischenspeicherung von Frisch- und Abwasser. Und so, das muss dann da halt alles lustig auf- und abgebaut werden.
Das und Duschzelt hat halt auch immer ein bisschen getröpfelt. Also da war es leider immer nicht so richtig viel Wasserdruck da. Man konnte sich duschen, es ging, aber es war manchmal ein bisschen unbequem, weil halt einfach zu wenig Wasser kam. Bei 6000 Leuten muss man das aber verstehen, mitten im in brandenburgischen Wald, in Anführungsstrichen, die da sich duschen wollen, dann ist das natürlich klar, dass das nicht so einfach ist. Für die naturgebundenen Leute gab es halt auch einen See, das war ein Stich, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, das war wohl mal doch eine Lehmgrube, wo der Lehm für die Ziegel abgebaut wurde, der mit der Havel vollgelaufen ist und dort konnte man schön schwimmen. Also ich bin auch selber mal reingesprungen. Es gab so die, so hat ab und zu mal am Fuß gekrappelt, weil man ein bisschen Kryptogorin oder wie die Grünpflanze da heißt, die da im Wasser rumschwimmt. Es war jetzt nicht komplett zugeäuftet, aber es war auf jeden Fall Natur und es war auch sehr schön angenehm bei 28 Grad da mal reinzuspringen und da eine Runde zu schwimmen. Also
genau, die Seen, die da in der Umgebung sind, die sind da ja wohl im Wesentlichen alle so aus diesen ehemaligen Lehmstichs entstanden. Und ich habe da tatsächlich auch schon die Anregung gehört fürs nächste Mal, falls man da nochmal sein sollte, dass man da ja auch noch ein bisschen was zur Natur der Umgebung anbieten könnte, zum Beispiel so eine geführte Wanderung oder irgend sowas, weil da gibt es ja wohl einige Vögel, die da so sich da angesiedelt haben und irgendwie Biber und so, die man da theoretisch beobachten kann. Genau.
Genau, aber wer dann jetzt wirklich das erste Mal da ist und noch nicht so viele Leute kennt, wir selber haben ja das Konzept, dass ich da mir keine Vorträge angucke, weil ich einfach, mir geht es um dieses Socializing, endlich mal wieder Leute, die man 4 Jahre oder 5 Jahre nicht gesehen hat, einfach mal wieder Hallo sagen beziehungsweise neue Leute kennenlernen. Das ist immer wieder wahnsinnig, wie man doch schnell mit dem Nachbarn, mit den Zeltnachbarn ins Gespräch kommt und dann hat man auf einmal wieder 5 neue Kontakte im Telefon, mit denen man eventuell über neue Projekte kommt. Das ist jetzt meine Idee. Also so mache ich das meistens, weil man kann das, was wir jetzt gerne machen wollen, auf meta.ccc.de sich die Vorträge nachhören. Wir wollen gerne mal durchgehen, was so die Highlights sind.
Was jetzt die Highlights sind, also wir können sicherlich mal reinschauen. Genau, die Highlights ist jetzt sicherlich für jeden ein bisschen unterschiedlich, was denn da so Leute am spannendsten finden.
Naja, du hast ja nun relativ lange geängelt.
Naja gut, aber deswegen habe ich jetzt trotzdem bei weitem nicht alles überall gesehen.
Also ich würde auf jeden Fall Logbuch Netzpolitik empfehlen. Die sind immer zu empfehlen, auch sicher kommt demnächst noch die Audioversion davon. Bis jetzt habe ich sie noch nicht im Podcast mehr gehört. Das war im Bits und Bäume Bühne.
Ja.
Kann man auf jeden Fall sich angucken. Hochgradig Besucher. Soweit ich verstehe, war das hier aus Österreich. Wie heißt der?
Willst du das jetzt einfach verraten? Dann sind die Leute doch schon gespoilert. Die haben das doch gar nicht rausgefunden, die Zuschauer. Die waren da ganz schön schlecht, muss ich mal sagen. Also spätestens beim ersten Hinweis wusste ich, in welche Richtung es ging. Und bei dem zweiten Hinweis war ich mir dann sicher, wer es ist. Aber schaut da ruhig mal rein, mal gucken, ob ihr das gleich wisst.
Genau, wenn ihr es wisst, dann schreibt es ins Wiki oder schickt uns eine E-Mail. Dann gibt es eine Mate auf den Datensprung.
Ja, da können wir drüber reden. Genau, ansonsten weiß ich nicht, hat Harald Welte mal wieder einen Vortrag gehalten. Da geht es um die Mysterien von ESIM-Karten, die ja jetzt mehr und mehr in unsere Telefone Einzug erhalten. Da kann man also sicherlich mal reinschauen.
Muss man wirklich zu dem Namen nochmal was sagen, Harald Welte? Aber ich glaube.
Also er macht halt seit Jahrzehnten Open Source Aktivismus und halt insbesondere Implementierung im Open Source Bereich für diverse Telefone.
Er hat, glaube ich, diesen OpenGSM, den wir auch auf dem Camp benutzen, also seine eigene Basisstation bauen kann. Also,
sie haben ja jetzt auch neu nachimplementiert, gab es ja diesmal wohl das erste Mal, gab es echtes ISDN und so, also. Es werden Shit, auch,
das heißt, ich muss demnächst noch ein ISDN-Kabel mit mir mitnehmen.
Es werden auch alte historische Formate wiederbelebt.
Genau, also das, was man ja schon lange kennt und was ich eigentlich auch sehr gerne benutzt habe, war da immer das Feldtelefon. Also einfach kuppeln und dann kam die Vermittlung und man konnte telefonieren. Achtung, es ist natürlich unverschlüsselt, aber die gesamte Sache ist unverschlüsselt. Genau. Und weitere, also interessante Sache für die Leute, die einfach nur sich abends mal hinsetzen wollen und ein bisschen lachen wollen und ein bisschen Comedy haben wollen, Hacken das, hatten wir vorhin schon mal angesprochen.
Ja, und es gab auch noch irgendwie Schlag den Nerd oder Schlag den Hacker, gab es auch noch irgend sowas?
Okay, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
Ja, genau, Schlag den Nerd gab es auch noch.
Genau. Ein interessanter Vortrag noch war zum Fettiverse. Kann ich auch bloß vorschlagen, insgesamt das Fettiverse sollte man schon als Alternative zu Twitter jetzt doch mal ein bisschen ernster nehmen und den Vortrag kann man sich auch mal mit angucken.
Ja.
Ich hatte aus dem Interesse von meinem Rant, den ich vor uns gesagt hatte, würde ich gerne diesen einen Ukraine-Vortrag nochmal mit placken. Da ging es halt darum, dass er mit irgendwelchen Analyse-Tools, die er sich da gebaut hat, also er hat einfach sich hat einen Provider gebaut mit 2000 IP-Adressen und baut da passive Proben, wo er ein, zwei wirklich Pakete losschickt und hat dann durch diese Analysen zeigen können, wann, wo in der Ukraine halt das Internet runterging und wann es wieder hochging und dadurch dann halt sagen können, wie intensiv die Angriffe dort waren und dass das dann erst nach einer gewissen Zeit, auf einmal nicht mehr so schlimm war, weil die Ukraine es gelernt hat, mit diesen Power-Outages und so weiter und so fort zu leben zu können. Kann man sich auch angucken. Ich finde jetzt gerade den Namen dazu nicht, aber media.ccc.de wird man das auf jeden Fall nachklicken können. Wir haben die Vorträge sind mittlerweile alle schon released, also ist auch wieder Wahnsinn, wie schnell das VOG da arbeitet, also Respekt, genau. Genau, da haben wir es.
Nee.
Ach nee, das ist eine, hier Keep Ukraine. Nee, das ist so live Media CCC.
Suchen Sie live mit in uns im Internet.
Radio. Genau, also das kennen wir ja, das kennen wir ja besonders von Herrn Pritlov, der das immer gern gemacht hat.
Oder Holger nicht so. Ah ja, der Herr Pritlov hat übrigens auch einen Vortrag gehalten, der hat nämlich ein neues Projekt gemacht zum Thema Blinkenlights.
Ja, das war ganz interessant.
Genau, da gab es diesmal ein Display in Ziegeleifenstern.
Da war, glaube ich, auch die Chaoszone nicht weit weg von. Also
genau, die Chaoszone war direkt gegenüber und hatte den super Blick auf die wie heißen sie? Wer ist da langgelaufen?
Lemmings.
Genau, die Lemmings. Ja, kennt ihr sie noch aus den Beginn der 90er, Ende genau. der 80er?
Also
die
und Lemmings. Auch schön mit den Musik und mit dem, also absolut genial. Er hatte auch Super Mario implementiert. Also man konnte sich hinstellen und Mario spielen. Das war ein bisschen pixelig, aber trotzdem sehr coole Implementierung. Hat er dazu einen Vortrag gehalten?
Ja.
Ja, gut, dann kann man sich den auch auf jeden Fall nochmal mit angucken.
Ich glaube, der heißt einfach Blinkenlights oder so.
Auf jeden Fall ist es natürlich der Vortrag, der zeigt, da hätte man da sein gewesen müssen und sich das live angucken müssen. Oh. Genau. Ist natürlich die Frage, wie es damit wieder weitergeht mit dem Projekt. Auf jeden Fall sehr schick und schön, dass das Projekt mal wieder aus dem Sarg her hochgehoben wurde, weil es war doch immer was wirklich begeistert hatte. Ich fand Blinkenlights immer schön und fand es eigentlich schade, dass das irgendwie für 20 Jahre eigentlich im nichts
das gefunden ist. Nicht nach, das war nicht 20 Jahre nicht
da? Ja, 10 Jahre. 2008 war Toronto, glaube ich, das war das letzte Mal.
Das war es 8? Okay.
War das 8 oder 9 oder irgend sowas?
Ja.
Okay. Ich weiß es nicht. Also, ja, vielleicht erzähle ich hier auch Scheiße, dann sendet E-Mails und wutet mich raus.
Genau. Nein, dann sitze ich hier alleine. Lass das bleiben.
Genau. So,
ja, genau. Also es gab viele lustige Dinge, es wurden viele lustige Sachen auseinandergenommen, zum Beispiel auch die Tetrafunk wurde entschlüsselt oder es wurden Open- und Closed-Source-Tomaten gezüchtet, es ging um die Schwierigkeiten der eine klimaneutrale Wirtschaft aufzustellen. Also der Credit Score von Jens Spahn wurde herausgefunden. Genau. es gibt für alle was zu sehen und zu lachen. Und dann, was tatsächlich auch noch das, was noch ein bisschen was Neues ist, es gab ja noch das C3VOG-TV-Team sozusagen, die extra sich ein Fernsehstudio aufgebaut haben und dann da auch diverse Sendungen produziert haben, wo sie denn die einzelnen Chaosgruppen so vorstellen, wie das Bock und das VOG und die Chaoszone zum Beispiel. Genau, da könnt ihr auch mal reingucken, was es denn da so alles.
Das waren, glaube ich, bloß kurze Introduction.
Genau, das waren so relativ kurze Vorträge. Dann muss ich hier noch kurz pluggen, weil ich das vorhin ja schon mal angedeutet habe. Der Holger Levesen, der hat über Reproducible Builds die ersten 10 Jahre gesprochen und hat da so ein bisschen vorgestellt, wie sich das Projekt denn so entwickelt hat. Und ich erinnere mich da auch noch, wie das zum Beispiel mit dem Tor-Browser angefangen hat, so ungefähr um die Snowden-Zeit. Und man damals es erstmal hieß, ist ja ganz kompliziert, einen ganzen Browser reproduzierbar zu machen. Und jetzt sind wir da eigentlich ganz schön weit, dass es demnächst ein, oder man kann, glaube ich, schon ein vollständig reproduzierbares Debian-System bauen. Das Standard-Debian-System ist es noch nicht, aber genau.
Genau, aber wie gesagt, klickt euch selber durch. Es ist eine Vielzahl an Videos. Haben wir eine Zahl? Wie viel? Jetzt hast du es weggeklickt. Wie viele Videos haben wir aktiv?
Ich bin mir allerdings tatsächlich auch noch nicht ganz sicher, dass das wirklich schon alle sind. Genau. Es gibt aktuell 134 Videos vom CAP.
Also auf jeden Fall würde ich sagen, für die nächsten 1-2 Jahre könnt ihr viel nachholen. Genau.
Genau, und dann können wir jetzt noch einen Vorgriff in die Gegenwart machen, ja. Also wenn ihr dann nach dem Camp immer noch nicht
nach der Bonhack und dem Camp.
Ja, wenn ihr da immer noch nicht genug hattet, könnt ihr diese Woche, also jetzt quasi auch noch bei der Hoa sein. Das ist da so bei,
naja, jetzt bei
Braunschweig.
Jetzt ist noch Teardown. Also es wird gerade noch abgebaut und im Camp.
Ja,
also.
Aber trotzdem, wie gesagt, ihr könntet auch jetzt schon auf dem nächsten Camp sein. Genau, so viel dann, glaube ich, zum Chaos-Sommerprogramm. Und jetzt wollen wir noch kurz Werbung fürs Herbstprogramm machen.
Genau, und das spielt sich nämlich hier in Dresden ab, also kommt alle fleißig. Wir tun wieder unser alljährliches, wir haben es mal Symposium genannt, ich finde das eigentlich zu lieb, unsere eigenen Datenspuren machen. Ich war relativ lange im Core-Team in der Sache mit drinne. Dieses Jahr mache ich bloß Technik und VOG, genau. Kann da schon verraten, dass die VOG-Technik direkt vom Camp nach Dresden kommt, das kann ich schon mal verraten. Und wir bauen am 14. September auf. Das ist allerdings noch nicht der, wann es losgeht. Es geht am 15. Abend los. Mit, wie auch die letzten 2 Jahre, machen wir wieder mit den Litas zusammen. Also es gibt die Libertären Tage in Dresden, die ihr eigenes Programm machen und auch, glaube ich, meistens ein bisschen länger. Die fangen eher an und machen, glaube ich, einen Tag länger oder sowas. Mit denen zusammen machen wir wieder die Datenspuren, das Programm ist schon fleißig, wird da schon fleißig dran gearbeitet. Man muss auch wieder sagen, das Core-Team hat es wirklich dieses Jahr geschafft, mal ein bisschen besser zu arbeiten. Ich glaube, soweit ich verstehe, ist der Mietvertrag schon unterschrieben, nicht mehr 5 Tage vorher oder sowas. Genau.
Also ich dachte, alles ist gut, wenn es nicht 3 Tage danach ist.
Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Also es ist wie immer Chaos. Allerdings, wie gesagt, dieses Mal ist es ein bisschen aufgeräumter und in den Zusammenhang möchte ich nochmal Danke ans Core-Team sagen, die sich da aktiv eingebracht haben und wirklich auch gekümmert haben. Also wir haben NixOS als Vortrag, wir haben GrapheneOS, um das es gehen wird, alles Excel lehnt. Ich gucke gerade so ein bisschen mal durch das aktuell schon vorhandene Vorträge. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Es gibt was zu ChatGPT. Es gibt wieder ein CCC-Regio-Treffen für alle, die sich da einbringen wollen, für die CCC-Leute. Genau. diverse Podcasts werden aufgenommen, soweit ich das verstehe. Genau.
Es gibt auch Meta-Talks zu Podcasts.
Genau, wir werden nochmal, auch wie immer gibt es die Küfer, also Essen und Trinken ist gesagt. Jetzt bin ich gerade dabei zu versuchen, was denn das Motto ist. Allerdings muss ich gestehen, das wieder live googeln. Warum sehe ich es nicht auf der Webseite? Es gab ein Motto, Call for Papers. Ich finde das Motto nicht. Eieiei, ist das peinlich. Na gut, wie auch immer, kommt zu den Datenspuren, die, ich glaube, da müsstest du in den Wiki nachgucken, da steht das drin.
Ja, das ist natürlich sehr geschickt, wenn man das Motto nicht auf die Seite schreibt.
Genau, also leider steht das Motto nicht auf der Seite.
Also das ist schon ganz große Gratulation. Vielleicht kann das ja das noch jemand ergänzen bis zum Beginn der Veranstaltung.
Ich gucke, ob ich es hier im Pre-Talks drin stehen habe. Naja, auf die Schnelle googeln finde ich jetzt nicht so einfach. Wie gesagt, thematisch ist relativ vieles schön. Ach, warte mal, hier, übermorgen ist das Motto, soweit ich das verstehe.
Ah.
Genau, wir können, warte mal, ich habe hier, was können wir heute tun, um die Dinge übermorgen anzupacken? Wir laden zum lauten Nachdenken übermorgen in Vorträgen, Workshops und in gemeinsamen Austausch zu den Datenspuren 2023 am 3. September, 15. bis 17. 9. in der 3. Septemberwoche, 15. bis 17. 9. ein. Eieiei, vorlesen im Radio.
Das üben wir dann das nächste Mal nochmal. Ja, keine Ahnung.
Wir brauchen auf jeden Fall auch Arme und Beine zum Aufbauen am 14. Wer Zeit hat und sich die nehmen kann. Es gibt auf jeden Fall auch ein bisschen Essen und Trinken für die Helferschen. Gesagt, wäre relativ viel zu tun haben mit dem VOG wieder. Da bin ich ja sozusagen mit dem Core-Team und habe dort viel zu tun. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, nette Leute zu treffen und zu sprechen, nette Vorträge zu sehen. Das ist das Schöne am VOG. Man sieht eigentlich fast jeden Vortrag, genau, zumindest in dem Raum. Genau.
Naja, da gibt es ja meistens nur einen Track bei den Datenspuren.
Nee, ich glaube dieses Mal.
Ich weiß schon, es gibt zwei. Da kann man gar nicht mehr alles live angucken. Muss man wohl dann doch auch bei den Datenspuren noch nachschauen später. Ja?
Genau. Also konzipiert ist es meistens so für 200 Leute. Ist immer eine sehr gemütliche Veranstaltung in Dresden bei uns hier. Wir haben das Zentralwerk, das ist so eine schöne alte Tanzsaal, sehr kuschelig, genau, meistens auch schön beleuchtet. Der Hintersaal dann, der Hinterhof ist super, da werden dann sicher wieder so im Außengelände auch so Aktionen stattfinden mit Workshops und mit Dingen, die da gehackt werden. Also kommt vorbei, bringt euch ein, wenn ihr das wollt, genau. Und wenn nicht, ihr müsst euch auch nicht einbringen, kommt einfach rum, trinkt eine Mate, lauft durch, guckt euch das Chaos an, sprecht uns an. Wir sind gerne für euch da. Wir versuchen, soweit es geht, uns auch auf euch einzulassen und mit euch über das Übermorgen zu diskutieren.
Das war's für heute und wir verabschieden uns und zwar mit The New Millennium String Ensemble and Molecules. Gute Nacht.
Dann tschüss, bis zum September. Bye, bye.